Heute ist ein wunderschöner Tag, nicht nur, weil es draußen sonnig ist. In Eichstätt, das ist quasi ein Tal und da war es ziemlich neblig heute Morgen. Und dann fahre ich Richtung Süden und da kommt auch der Sonnenschein. Heute ist auch Reformationstag und zwar der 504. Reformationsjahr. Und aus der Reformation heraus, da kriegen wir ein paar Grundlagen, die wir benutzen können, um unseren Glauben zusammenzufassen und zu erklären. Wir nennen das die fünf Solas. Und zwei davon ist Sola Fide, allein der Glaube. Und der andere ist Solus Christus, allein Christus. Und die Grundlage dafür, dass allein unser Glaube an Christus allein basiert ist, und nur dadurch kriegen wir Rettung, das finden wir in den allerersten Brief, den Paulus je geschrieben hat. Das war das Galaterbrief. Wir sind heute im Galaterbrief und die Grundlage für Sola Fide oder Solus Christus, allein der Glaube in Christus allein. Also Jesus plus nichts ist alles. Das sehen wir in Galater Kapitel 2, Vers 16. Da steht, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Diesen Brief hat er geschrieben an den Galatern. Wenn wir in Apostelgeschichte 7 hineinschauen, da sehen wir die Steinigung von Stephanus. In Apostelgeschichte 8, Vers 1, das allererste Wort dort ist Saulus. Saulus aber hatte seine Ermordung zugestimmt. Saulus oder Paulus, er war zuständig für die Ermordung und Verfolgung von Christen in Jerusalem. Und das folgte dadurch eine Zerstreuung von Christen, von Jerusalem heraus, überall in den Mittleren Osten. Und dadurch kam das Evangelium auch an den römischen Provinz von Galatien in der heutigen Türkei. Zum allerersten Mal kam jetzt Christus, kam der Glaube an den Gott von Israel auch zu den Heiden. Das gab es zuvor ganz und gar nicht. Und deshalb schreibt der Paulus diesen Brief an den Galatern. Und deswegen, weil das eben so einzigartig war, das gab es zuvor gar nicht. Deswegen kamen Juden ein paar Jahre später aus Jerusalem nach Galatien und die haben die Christen dort verunsichert. Die haben behauptet, Jesus plus nichts ist nicht ausreichend. Jesus kannst du haben, aber du brauchst auch die Beschneidung, du brauchst auch die Werke. Und das haben die Christen dort sehr, sehr verunsichert. Die waren um ihren Heil verunsichert. Bin ich es tatsächlich gläubig oder nicht? Und deswegen schreibt Paulus den Brief an den Galatern. Das Evangelium zeigt uns, wie sehr uns Gott liebt. Und nun fordert Paulus heraus, dass man auch dementsprechend leben soll. Wir sind heute in Galater Kapitel 5, die ersten 6 Verse. Aber bevor wir hineinsteigen, will ich ganz gerne am Anfang beten. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für den Sonnenschein, für die Wärme draußen, dass wir zusammenkommen können, auch trotz Corona. Ich danke dir dafür. Herr, ich bin hier zu Gast. Ich kenne hier fast niemand. Aber du schon, Herr. Du weißt, was bei denen im Herzen ist, im Kopf ist, was bei denen zu Hause ist, auf der Arbeit. Du kennst ihren Herzen noch besser als die, ich nicht. Und deshalb, Herr, bete ich, dass du mich benutzt. Ich bete, dass ich so klitzeklein werde, dass man mich hier vorne gar nicht sieht, sondern dich. Ich bete, Herr, dass du die Predigt heute Morgen benutzt, um die Herzen zu erreichen, dass die weich werden und offen werden, dein Wort anzunehmen und dass sie nicht den Aaron sehen, sondern dich, Herr. Herr, ich bete, dass die Predigt heute Morgen, dass der Gottesdienst heute Morgen dich verehrt und uns im Glauben ermutigt, wo es nötig ist, ermahnt, wo es nötig ist, damit wir dich mehr kennenlernen und mehr lieben können. In Jesu Namen. Amen. In Galater Kapitel 5, Abvers 1, da steht, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Dieses Wort feststehen, das ist nicht festhalten. Es ist ein Militärbegriff von stark bleiben trotz Widerstand. Das Bild hier ist eine Reihe von Soldaten, die mit ihrem Schild standhalten, währenddessen der Feind auf sie zukommt. Und der Paulus hier hat einen Befehl für den Galatern, basiert darauf, Christus hat dich befreit von der Knechtschaft der Sünde. Eine Warnung, dass wir uns sonst wieder dem Gesetz unterwerfen, wieder Werke betonen, wenn wir etwa nicht aufpassen. Und das sagt der Paulus nicht nur einmal. Das sagt er in Kapitel 1, Vers 6 und 9, Kapitel 3, Vers 1, Kapitel 4, Vers 9 und jetzt 5, Vers 1. Das sagt er immer und immer wieder. Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch verführt? Wer hat euch überredet? Ihr habt die Liebe Gottes erfahren. Was wollt ihr noch? Und er beschreibt das als eine Knechtschaft. Warum ist es denn für die Galatern und daher auch eigentlich für uns so leicht, wieder unter diese Knechtschaft zu fallen? Oder auf gut Deutsch, warum betonen wir immer wieder Werke? Ich glaube, das ist eine Mischung aus Kopf- und Herzsache. Im Kopf verstehen wir, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um an unsere Stelle zu sterben. Wir wissen auch im Kopf, dass wenn wir das glauben, vertrauen, akzeptieren, um Vergebung für unsere Sünde beten, um Buße tun, dann sind wir nun ein Kind Gottes. Und dennoch denken wir, auweia, ist das alles? Ist sonst nichts da? Reicht das aus? Sonst nichts? Es ist doch viel zu einfach. Ich glaube, das trifft auf den Grundbedürfnis von uns Menschen, von Sicherheit und Zugehörigkeit. Wir wollen ganz gewiss wissen, ob wir ein Kind Gottes sind. Wir sind unsicher, reicht es aus? Und wir wollen Bestätigung haben. Und ich glaube, deswegen hat Paulus diesen Brief geschrieben. Wir lieben daher und hassen Werke. Wir lieben Werke, weil man dadurch messen kann, wie gut man ist, wie viel Gutes ich getan habe und daher, wie gut ich vor Gott anscheinend stehen soll. Wir lieben auch Werke, weil wir dadurch messen können, wie gut wir sind im Vergleich zu anderen. Aber wir hassen Werke, weil wir nicht wissen, ob wir je gut genug sind, ob wir je genug tun können. Wenn wir sagen, ich brauche die Werke, dann sagen wir dadurch, die Beziehung zu Gott ist nicht genug. Ich brauche noch mal die Werke. Daher reduzieren wir das Evangelium auf die Einhaltung religiöser Regeln, um mehr christlich zu sein. Daher ist nun unser christlicher Leben für uns persönlich reduziert auf Sorge um unseren Heil. Nicht für was Christus getan hat, sondern für was wir täglich tun. Und das nennt Paulus die Knechtschaft, die Sklaverei zu Sünde. Das ist die erste Antwort auf Gottes Liebe. Wir erfahren Gottes Liebe, aber dennoch ringen wir oder kämpfen wir um Gottes Liebe. Wir lesen weiter in Vers 2. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Das ist eine harte Aussage, aber eine Parallel zu Kapitel 2, Vers 21. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Die Aussage ist quasi, wenn du meinst, dass man von sich heraus durch gutes Tun errettet werden kann, warum kam Jesus überhaupt zur Welt und ist am Kreuz für dich und mich gestorben? Man sagt dadurch, wenn ich brauche noch Werke, sagt man dadurch, Jesus' Werk am Kreuz war nicht ausreichend. Jemand hat mir mal gesagt, ihr Freikirchler, es ist schön, dass ihr sola fide habt, dass ihr allein durch Glaube errettet werdet. Das ist gut, das könnt ihr haben. Er hat gesagt, ich kann das nicht. Er hat gesagt, mein Glaube ist nicht so stark. Ich brauche meine Werke. Ich muss mein Glauben beweisen, erarbeiten, bezeugen, dass ich gläubig bin. Man sagt dadurch, Jesu Werk am Kreuz ist nicht ausreichend. Wir brauchen mehr. Es ist nicht Jesus plus nichts ist alles, sondern Jesus plus meine Bemühungen ist alles. In Vers 3 steht dann weiter, ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Die Leute hier in Galatien wurden verzaubert, verführt und daher auch ein bisschen verführt, unter die Knechtschaft von Gesetz halten, Gesetzlichkeit zu fallen und dadurch auch eigentlich ihr eigenen Kopf verfangen, indem sie nicht genau wussten, bin ich errettet, bin ich nicht errettet, brauche ich noch etwas, ist Gottes Gnade ausreichend? Die sind auch den korrupten Sinn von Gerechtigkeit verfangen. Er betont hier wieder die Schwierigkeit und Hoffnungslosigkeit, wenn man durch das Gesetz leben will und dadurch vor Gott als gerecht stehen will. Er betont das dann nochmal in Jakobus 2,10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Wenn jemand es tatsächlich schafft, sein ganzes Leben dem Gesetz zu folgen und perfekt zu leben, und im Sterbebett sagt man, das ist etwas ungemütlich, hat man gesündigt und sein ganzes Leben war hin. Wenn man nach dem Gesetz leben will, dann sollte man das tun, aber das schafft man nicht, das ist unmöglich. Und die Galatern, und daher, vielleicht kannst du dich auch darin wieder sehen, sind wir auch unser korrupter Bild von Gottes Liebe verfangen. Als ob wir Gottes Liebe verdienen können. Als ob Gott uns mehr lieben könnte, als er ohnehin schon tut. Vielleicht betonen wir Werke, weil wir verunsichert sind, ob Gott uns wirklich lieben kann. Und ob Gott uns nicht vielleicht aufhört zu lieben, wenn wir jetzt sündigen, wenn wir etwas tun. Genau das hatte einen jungen Mann in den Staaten. Ich war in einem Obdachlosenheim, habe dort gearbeitet, und jemand kam einen Tag zuvor aus dem Knast, 25 Jahre wegen Mord. Er war ein Hells Angel. Er kam zum Obdachlosenheim, hat eine Predigt zugehört, und er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Gott kann mich doch nicht lieben. Ich habe so ein Leben von Sünde geführt, ich habe jemanden umgebracht. Gott kann mich nicht lieben. Aber genau deswegen, hat Paulus gesagt, wurde er auserwählt, ein Apostel für Christus zu sein. Wisst ihr, dass Paulus als Saulus hat die Gemeinde mit Ehrgeiz und Leidenschaft verfolgt und umgebracht? Er hat Gottes Leute umgebracht, und dennoch war Gottes Liebe größer als sein Hass für die Christen. Und nun war Paulus der größte Missionar und Apostel für Christus. Gott kann uns nicht weniger lieben, als er schon tut. Er kann uns nicht mehr lieben, als er schon tut, weil er uns perfekt liebt. Das hat dieser eine Hells Angel auch begriffen. Lange Haare, Bart, Tätowierung, Lederjacke, er fiel auf den Boden, hat geweint. Er hat begriffen, es geht nicht um ihn, es geht um Christus und was er für ihn getan hat. Gott hat nämlich eine perfekte Liebe. In diesem Gedicht von Luther, das fand ich schön. Am Kreuz sehen wir nämlich unser Wert und Wertlosigkeit. Wir sehen unsere Wertlosigkeit, weil wir sehen, dass wir nie unsere Schuld, Sünde abarbeiten können. Das geht gar nicht. Alle unsere guten Werke ist wie ein schmutziger Waschlappen. So bezeichnet es die Bibel. Wir sehen also unsere Wertlosigkeit. Wir schaffen es nicht. Aber am Kreuz sehen wir unseren Wert. Am Kreuz sehen wir unseren Wert. Wisst ihr, wie teuer wir erkauft wurden? Gott braucht uns nicht, er will uns. Es gab zwischen Gott, dem Vater, Sohn, Heiligen Geist für Ewigkeiten her Harmonie. Als sie die Erde erschaffen haben, die Berge, Ozean, haben die gemeint, einen Aaron brauchen die auch. Dich will er auch. Nicht, weil er es braucht, sondern weil er dich will. So viel Wert habt ihr. Als dann Sünde in die Welt kam, dann hat Gott seinen Sohn gesandt, um an unsere Stelle unsere Schuld zu zahlen. Es gab Harmonie zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn für alle Ewigkeit, bis auf den einen Moment, als Jesus am Kreuz die Sünde der Welt auf sich nahm. Dann sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zum allerersten Mal war dort die Harmonie zwischen Vater und Sohn für eine kurze Zeit unterbrochen. Wegen unserer Sünde. Wir sind in Gottes Augen so, so, so viel wert. In Johannes 11, Vers 25 bis 26 steht, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wir sollen daher nicht um Gottes Liebe ringen, umkämpfen, sondern, und es ist jetzt die zweite Antwort auf Gottes Liebe, wir warten in seiner Liebe. In Vers 5 steht es dann weiter. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. die erwarten im Geist die Hoffnung der Gerechtigkeit, die erwarten, dass wir vor Gott stehen können, wenn wir glauben, Jesus als Heiland aufgenommen haben, dass wir vor Gott stehen, nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Wir werden in einem Gerichtssaal quasi sein und Gott wird nicht uns sehen, sondern Christus, der unsere Sünde bezahlt hat. Und daher werden wir vor Gott stehen, nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit, weil das schaffen wir nicht, sondern mit der Gerechtigkeit Jesus Christus. Und darauf warten wir. Es ist nicht einfach nur warten, es ist eine hoffnungsvolle, zuversichtliche, es kommt etwas auf alle Fälle definitiv. Das heißt es zu erwarten. Es ist aber schwer, weil da ist man sehr inaktiv, sehr passiv. Wir ringen nicht um unsere Gerechtigkeit, sondern die richtige Antwort auf Gottes Liebe ist, in der Gnade Gottes zu ruhen. Da wir wissen, dass er sein Versprechen hält, sind wir nicht aufgerufen zu handeln, um Gerechtigkeit zu erlangen, sondern zu warten. Der vom Geist geführte Mensch ist jemand, der zuversichtlich den Verheißungen Gottes ruht und sich von Gott dadurch seinen Geist führt und führen lässt. In Vers 6, da steht, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Damals waren es eben die Juden oder Heiden, die Nichtjuden. Heute könnte es sein, es ist völlig egal. Von deiner Vergangenheit, woher du kommst, welche Herkunft, es ist völlig egal. Meine Oma ist vor 5 Jahren zum Glauben gekommen. Sie hatte ein Leben geführt als Ungläubige. Mein Vater war bis zu seinem Tod letztes Jahr ein Missionar. Der Hells Angel war ein Mörder. Das ist Gott völlig egal. Es geht nur um den Glauben allein. Sondern der Glaube, nicht Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Wortwörtlich heißt dieses letzte Teil, Glaube produziert Liebe oder Glaube betreibt Liebe. Unsere Glaube an Jesus Christus ist die Grundlage dafür, dass wir auch anderen lieben können. So wird unser Glaube auch anderen sichtbar durch unsere Liebe. An diese Liebe, das lässt uns auf Gottes Charakter und Eigenschaften vertrauen und vertrauen, dass er sein Versprechen halten wird von der Ewigkeit mit ihm und dass wir unser Glauben, weil wir es nicht erarbeiten können, können wir darin ruhen, dass alles schon getan ist. Das Geschenk ist schon da, wir müssen es nur annehmen. Und daher, Gott will, dass wir in Liebe liebend leben. Wir sind geliebt, wir sollen leben. Das zeigt, dass wir geliebt sind und daher in Liebe leben. Es gibt 2 Antworten auf Gottes Liebe. Entweder wir ringen um seine Liebe oder wir warten in seine Liebe. Das eine ist unser Fleisch, der um etwas ringt, das wir nie erreichen können. Das andere ist der Heilige Geist, der in uns wirkt und darauf vertraut, was Gott für uns schon getan hat und daher wartend in seine Souveränität ruht. Der Charles Spurgeon, das war ein Prediger aus England, er hat gesagt, die Souveränität Gottes ist das Kissen, auf dem das Kind Gottes nachts sein Haupt ruht und vollkommenen Frieden schenkt. Wir brauchen um Gottes Liebe keine Angst zu haben. Die Frage wäre eher, wie ist deine Liebe zu Gott? Ringst du um Gottes Liebe, weil du meinst, das ist nicht genug, ich muss noch etwas tun? Oder hast du schon seine Liebe angenommen? Du verstehst, ich kann sowieso nichts tun. Also Herr, hilf mir, vergib mir, nimm mich an als Kind Gottes. Und auch wenn du ein Kind Gottes bist, wir sind immer noch Menschen. Ich bin Mensch, du bist auch Mensch. Wir sündigen. Gott liebt dich nicht weniger, weil du gesündigt hast, weil seine Liebe perfekt ist. Also steh wieder auf. Tu Buße, bitte um Vergebung und lebe weiter in die Liebe Gottes, die dadurch ein Licht ist für die anderen in einer dunklen, dunklen Zeit. Also Gott liebt uns. Wie ist deine Liebe zu Gott? Ringst du es oder wartest du in seine Liebe und ruhst darin? Lass uns beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen, für den Sonnenschein. Herr, ich danke dir, dass wir atmen können. Ich danke dir, dass für die Gnade, die wir jeden Tag erfahren, dass wir eben atmen können oder hierher kommen können. Ich danke dir auch für die Gnade im Leben, die wir nicht immer wahrnehmen, aber die immer da ist. Herr, ich danke dir so sehr, dass du uns zuerst geliebt hast. Wenn ich mich sehe, bin ich verwundert, warum du mich liebst, warum du mich als dein Sohn haben willst und dennoch tust du es und ich begreife es nicht, aber ich danke dir dafür. Herr, ich bete, dass ich nie vergesse, dass deine Liebe perfekt ist, dass ich nichts tun kann, um deine Liebe zu verlieren oder mehr zu tun. Ich bete, Herr, dass ich dadurch nicht Werke betone und dadurch in Gesetzlichkeit verfalle, sondern dass ich mich vom Heiligen Geist leite und führen lasse. Herr, ich bete, dass ich dadurch nicht um deine Liebe ringe, sondern dass ich vertraue, dass du mich perfekt liebst. Du kannst mich nicht mehr oder weniger lieben. Und ich bete, Herr, dass ich auch ein Leben führe, das anderen zeigt, dass ich von dir geliebt werde. Ich bete, Herr, dass meine Liebe zu dir und Liebe zu Mitmenschen eine göttliche Liebe ist, nicht eine eifersüchtige Liebe oder eine weltliche Liebe. Und dass ich dadurch ein Zeugnis werden kann zu den Menschen um mich herum. Herr, ich sündige. Ich sündige so oft. Ich bete, Herr, dass ich nicht vergesse, dass du schon für alle Sünde bezahlt hast. Ich bete, Herr, dass ich nicht konsumiert werde von den Sünden in meinem Leben, sondern mich danach richte, dich mehr zu lieben, kennenzulernen, in deinem Wort dich zu erkennen. Und ich bete einfach, Herr, dass ich in deine Souveränität, in deine Liebe ruhe und warte. In Jesu Namen. Amen.